Ja, etwas? Okay, Dankeschön. Bin ich von allen gut zu verstehen? Scheint der Fall zu sein. Ich habe heute ein großartiges Privileg. Ich darf Evangelium verkündigen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es geht mir heute Morgen um Tod und Auferstehung. Und ich möchte mit einer Reportage beginnen, die heißt Charité Intensivstation 43. Und diese Reportage erinnert uns an die Menschen, die im Krankenhaus die gepflegt haben, die an Corona intensiv gelegen sind. Und da heißt es von einem, ich habe es in IDEA, eine christliche Zeitschrift, diese Reportage gefunden und habe sie mir auch dann später angesehen. Die ist vor ein paar Wochen gelaufen. Und da wird unter anderem berichtet von einem Team von Ärzten und Pflegern, die im grellen Krankenhauslicht zwischen piependen Maschinen Tag und Nacht am Rand der Erschöpfung gegen die tückische Krankheit kämpfen. Das Leben mancher Patienten können sie nach wochenlangem Kampf retten, aber viele Patienten haben trotz modernster Intensivmedizin und größter Bemühungen keine Chance. Unter ihnen ein 42-jähriger Familienvater aus Texas, seine Ehefrau, sein Sohn Bona und seine Tochter Jenny hoffen bis zum Schluss. Schließlich stirbt ihr Vater an Multiorganversagen. Die Ärzte müssen der Familie mitteilen, dass sie gegen den Kampf gegen das Virus verloren haben. Der Tod begleitet uns Menschen. Der Tod ist seit Jahrtausenden, seit die Menschheit existiert, ein Teil unseres Lebens geworden. Wir erleben den Tod als etwas Bedrückendes, als etwas Schlimmes, als etwas, das uns unser Leben verändert. Und wir haben noch nicht das Mittel gegen den Tod gefunden, wir Menschen. Ich möchte heute Morgen das Leben in der Auferstehung betrachten. Es geht um Tod und auch um die Kraft der Auferstehung, die da ist. Ich habe das überschrieben mit ein Leben in der Auferstehung. Ich möchte dieses für mich betrachten, dieser Gedanke, wie kann ich in dieser Auferstehung leben? Und wer stellt sich mir an die Seite? Wer lebt mit mir in dieser Auferstehung? Und ich habe das auch gefunden. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. So schreibt Paulus im ersten Korintherbrief an die Korinther: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Für mich stellt sich die Frage, und ist er tatsächlich gestorben und ist er auch tatsächlich wieder auferstanden? Da heißt es, er ist gesehen worden von Petrus. Am Morgen der Auferstehung ist er ans Grab gerannt. Er ist gesehen worden von den Zwölfen, also diejenigen, die ihn begleitet haben 3 Jahre hindurch. Er ist gesehen worden von über 500 Brüdern und er ist gesehen worden von allen Aposteln nochmal, dann später. Er ist gesehen worden selbst von Paulus, wie er von sich selber sagt, einer unzeitigen Geburt. Und warum ist das alles geschehen? Er ist wirklich auferstanden, er ist gesehen worden, er ist da, er kann bestätigt werden und ist auch bestätigt worden von all diesen Zeugen, die ihn wirklich gesehen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus Christus, dass man einfach diese Zeugen verneint und negiert. Es musste die Schrift erfüllt werden. Und ich möchte einen ersten Gedanken mit euch durchgehen: Der Tod ist besiegt. Da heißt es, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wir leben nicht mehr vom Tod her. Wir leben vom Sieg her. Wir leben von demjenigen, der auferstanden ist. Und dieser Tod, der uns bedroht, der uns bedrohen wird, der hat keinen Stachel mehr. Er tut nicht mehr weh. Du kannst nicht mehr gestochen werden wie von einer Biene oder einer Wespe, sagen wir mal so, dass du dann spürst, da habe ich einen Schmerz. Dieser Todesstachel ist viel schlimmer. Dieser Todesstachel, der dich gestochen hat, wird dir nicht mehr wehtun, wird dich nicht mehr in den Tod hineinbringen, sondern wird dich zur Auferstehung bringen, zum Leben bringen. Da heißt es auch weiter, in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Durch ihn wurdet ihr auch zu neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame Kraft Gottes vertraut habt, der Christus aus den Toten auferweckte. Wir haben, wenn wir Taufunterricht machen, ist das die erste Stelle, die wir unseren Täuflingen vorlesen werden. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Also wenn du dich taufen lässt, machst du diese symbolische Handlung, indem wir den Täufling unters Wasser drücken und dann auch wieder herausholen, dass sie nicht ertrinken, sondern dann weiterleben dürfen. In dieser Taufe wurdet ihr ja symbolisch mit Christus begraben. Diese Symbolik stellt dar, dass dein altes Leben in den Tod hineingegeben worden ist. Im Wasser und unter Wasser werdet ihr keine Luft bekommen. Das ist kein Lebensraum, den man auf lange Zeit überleben kann. Man ertrinkt im Wasser, wenn man keine Luft bekommt zum Atmen. Und so ist man auch genauso mit Christus begraben, mit der Taufe in den Tod, symbolisch in den Tod hinein. Und wir werden aber dann auch mit Jesus Christus wieder auferweckt, wenn wir aus dem Wasser herausgeholt werden, wenn wir auftauchen, weil wir auf diese wirksame Kraft Gottes vertraut haben. Wenn du auf diese Kraft vertraust, wenn du auf Jesus Christus vertraust, dann wirst du diese Erfahrung machen, dass Christus dich aus den Toten auferweckt, aus den Toten herausholt. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar tot, dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit neuem Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Gerechtigkeit schenkt euch Gott, aber nur Gott. Du kannst seine eigene Gerechtigkeit nicht erlangen. Du kannst dich abmühen, du kannst dich anstrengen, ein guter Mensch zu sein. Das wirst du niemals schaffen, dass du deine eigene Gerechtigkeit erlangen kannst. Wenn nun Christus in euch ist, das ist das Zauberwort. Christus ist derjenige, der in dir geboren werden muss, damit du eben dieser Sünde abgestorben bist. Dann wird euch der Geist aber erfüllen mit neuem Leben. Der Geist ist es, der in dir etwas bewirkt. Der Geist wird dir in dir das Leben bewirken. Es hat mal jemand gesagt, Christen können zwar sterben, aber sie können niemals mehr tot sein. Christen können zwar sterben, mit unserem Leib, das kann sein, dass wir sterben, aber sie können nie mehr tot sein. Sie können nie mehr diesen Tod erleiden, denn wenn sie das neue Leben mit Christus haben. Das neue Leben schenkt Gott uns. Wenn nun der Geist, der in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper wieder lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist die Garantie dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass auch du ein neues Leben bekommen kannst. Christus wird dir neues Leben schenken, wenn du diesen Christus in dein Herz, in dein Leben hineinlässt. Der wird dieses neue Leben dir schenken. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, bewirkt, dass wir ein neues Leben haben. Dass dieser Gott, dieser erbarmungswürdige Gott, der dieses Erbarmen hat, uns kleine Menschen dieses neue Leben schenken möchte. Und die Garantie dafür ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Diese Garantie, die haben wir in seinem Wort. In diesen Worten haben wir diese Garantie dafür, dass wir auferstehen werden, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben. Um ihn zu erkennen, das ist die große Hoffnung, die Paulus auch den Philippern zuruft, ihn zu erkennen. Das ist sein Gebet. Er möchte und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass ihr das alles erkennt. Das ruft er auch uns in dem Wort zu, dass er den Philippern schreibt. Ihr sollt dieses erkennen, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er in der Kraft auferstanden ist, der Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde. Das heißt, wir werden das erleben, dass wir Leid erleben, aber trotzdem in dieser Kraft nicht alleine sind, in diesem Zustand nicht alleine sind, sondern Jesus Christus uns begleitet und uns durch diesen Tod und auch durch dieses Leiden hindurchführen will. Ich habe ein paar Szenen für euch bereitgehalten. Es beginnt damit, dass eben dieser Texaner, dass die Frau von ihm erfährt, dass keine Hoffnung mehr besteht. Dass sie die Nachricht bekommen, dass dieser Mann, dass der Vater, dass der Ehemann sterben wird. Und wie die Frau darauf reagiert, hat mich zutiefst berührt. Sie erlebt, dass ihr etwas genommen wird, dass sie etwas Schreckliches erleiden muss, den Schmerz und den Tod und den Abschied von einem geliebten Menschen. Es ist leider in Englisch, aber es wird mit Untertiteln weiter erklärt. Und diese Frau, wie sie dann darauf reagiert und wie sie dieses, das hört euch am besten mal selber an.
Experience with this disease, and I don't think that we had a patient who was this sick like him who survived this. I also have to tell you.
Are you saying we should prepare for the worst?
Yes.
God is able. Thank you very much. Appreciate this.
Moving in our midst, Lord. You are here moving, oh God. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place, oh God. I worship you. I worship you.
I thank you, Lord, for knowing him. I thank you for giving us beautiful years together. For giving us beautiful children. I thank you, Lord, for the joy that he brought into our lives. I love you, my baby. I love you, my baby. Know that he appreciates everything you've done. Just know that. Yeah. Okay? Federica. Know that. Tell your colleagues that we appreciate. Yes, we are very, very thankful. We know you've put a lot of energy, a lot of strength into this. And we thank you all so much. And he appreciates it. He appreciates it. Thank you. And I pray for strength for all of you. Strength to deal with this every day. Yes. Yes.
In moments like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, I love you.
Dankeschön. Der Tod ist etwas Furchtbares. Als ich das gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen und ihr merkt, es nimmt mich auch ein Stück weit mit. Aber ihr merkt, der Tod ist etwas Endgültiges, der Tod ist etwas sowas von Schlimmes, dass ich nicht beschreiben kann, dass ich nicht in Worte fassen kann, dass wir nur erleben können. Aber dieser Satz gilt, selbst wenn Putin 1 Million Atombomben hätte und würde sie zur gleichen Zeit losgehen lassen, wäre das nur ein schwaches Seufzen gegenüber der Kraft der Auferstehung. Wäre nur ein Lufthauch, den wir gerade noch spüren könnten. Jesus Christus ist auferstanden, haben wir eben gesagt. Jesus Christus lebt. Und mit ihm dürfen wir auch leben. Er will uns diese Garantie geben, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und er möchte mit uns leben. Der Tod ist besiegt, denn Christus hat uns lebendig gemacht. So, und jetzt hoffe ich, dass ich wieder ein bisschen runterkomme. Ich möchte mit euch einen zweiten Gedanken betrachten. Der Tod, die Schuld ist beglichen. Schuld ist so eigentlich ein Begriff, der aus der Buchhaltung kommt und der ist auch damals so verstanden worden. Schuld, wenn jemand Schuld hat oder Schulden hat, dann ist einer da, der jemandem was gibt und ein anderer ist da, der diese Schuld auf sich nimmt, mit dem Versprechen auch wieder, das irgendwann mal wieder zurückzuzahlen. Aber die Bibel sagt uns sehr eindeutig, sehr klar und sehr deutlich, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle. Jeder, der heute Morgen hier sitzt, ist davon betroffen. Keiner von uns kann sagen, dass wir ohne Schuld sind. Selbst wenn du ein moralisch tolles Leben geführt hast, wenn du dich angestrengt hast ohne Ende, wir werden nachher noch von einer Person hören, die das versucht hat. Aber selbst der hat es nicht geschafft. Es ist keiner, der unschuldig ist. Wir alle haben gesündigt. Und wenn wir auf Christus, selbst wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann werden wir, wenn wir das, was wir heute Morgen gesagt haben, wenn wir das nicht glauben würden, dann werden wir immer noch in unseren Sünden bleiben und werden wir immer noch von dieser Schuld betroffen sein. Aber Christus ist von den Toten auferstanden. Wir haben diese Hoffnung, wir haben diese lebendige Hoffnung, dass Christus auferstanden ist. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist als Erstling von diesen Toten auferstanden. Er hat uns den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich möchte euch mit euch zwei Worte betrachten, einmal Schuldschein und einmal Forderungen. Das kommt aus der Sprache, wir haben es eben schon gesagt, der Buchhaltung. Auch damals hat man schon Buchhaltung gemacht. Man hat damals auch schon über 2000 Jahren von einem Schuldschein gewusst. Und auch heute gibt es noch einen Schuldschein. Man könnte es vielleicht mit einer Art von Hypothek vergleichen. Es gibt heute noch einen Schuldschein, den wir ausstellen können. Das heißt, auf diesem Schuldschein ist zum einen geregelt, wer der Gläubiger ist, wer gibt. Es ist zum einen anderen geregelt, wer dieses Geld bekommt. Und dass darin ist auch geregelt, wie es zurückzuzahlen hat, in Raten, monatlichen Raten von so und so viel. Alles genau geregelt. Und was auch geregelt ist, im Falle, falls er es nicht zurückzahlen kann, hat dann derjenige das Recht, der als Gläubiger ist, von dem anderen alles zu verlangen. Alles, was er noch übrig hat, kann er veräußern. Das Haus, das er angefangen hat zu bauen mit diesem Geld, gehört diesem Gläubiger. Also diese Forderungen müssen erfüllt werden. Und was hat Jesus mit diesem Schuldschein gemacht, den wir eigentlich alle haben? Wir haben diesen Schuldschein von Gott bekommen. Wir haben einen Vorschuss bekommen von ihm, ein Kapital, das wir einsetzen können, und haben es versemmelt. Wir haben versagt, wir haben es nicht eingesetzt zu Gottes Ehre. Unser Leben ist dieser Schuldschein. Den hat er ans Kreuz genagelt. Der normale Schuldschein ist eigentlich dadurch abgesichert, dass der Gläubiger zum Notar geht und der Schuldner, und da wird es dann eingetragen. Der Schuldner kann jetzt ja hingehen und sagen, okay, ich zerreiß diesen Schuldschein, ich habe ja ein Duplikat bekommen, aber das wird nichts nützen, weil eben dieser Schuldschein beim Notar hinterlegt ist. Er kann jetzt den Kopf in den Sand strecken, den Schuldschein zerreißen, er kann ihn verbrennen, er kann machen, was er will. Er ist immer noch gültig. Und so ist es auch mit uns. Dieser Schuldschein ist an den Platz gekommen, wo er nicht mehr gültig sein wird. Er ist ans Kreuz genagelt worden, buchstäblich. Bin auch ich, ist auch dieser Schuldiger mit ans Kreuz genagelt worden. Derjenige, der diese Schuld eingegangen ist, ist mit symbolisch ans Kreuz genagelt worden. Dieser Schuldschein ist nicht mehr gültig. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen. Ich sage es nochmal, dieser Gott war so groß an Erbarmen, dass er uns entgegengebracht hat, dass er uns neu geboren hat, dass er uns neu gemacht hat, dass wir neu werden können, wenn wir Jesus Christus vertrauen, wenn wir diesen Jesus Christus in unser Leben hineinlassen. Und dann wirst du die Erfahrung machen, du wirst neu geboren werden. In deinem Inneren wird etwas passieren. Und diese Kraft, diese Auferstehung, das ist größer wie diese 1 Million Atombomben, die losgehen. Was in dir dann passiert, ist etwas ganz Neues. Du wirst zu Neuem geboren, zu einer neuen Person werden, die dann von Gott gerecht ist und vor Gott Bestand hat. Ein puristisches Bild, ihr könnt es vielleicht erraten, wer ist dieser Mann, wer ist mit diesem Mann gemeint? Wir sehen da auf der einen Seite sehen wir Pferde, wir sehen Häuser, wir sehen eine Kutsche auf der linken Seite. Bitte? Ein reicher Mann, ein reicher Jüngling. Diese Geschichte ist in der Bibel so erklärt oder finden wir in der Bibel geschrieben. Das ist dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und fragt, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und Jesus sagt zu ihm, du verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen. Und dieser Jüngling, er war reich, er hatte wahrscheinlich 5 Häuser, 6 Autos in der Garage stehen. Er machte sich Gedanken vielleicht über die nächste Steuererklärung, wie kann man den Staat da ein bisschen über die Klinge springen lassen, dass ich den Staat da ein bisschen schröpfe, dass ich nicht so viel Geld abgeben muss. Er hat ein reiches Leben gehabt. Und da Jesus sagt zu ihm, du erfülle die Gebote. Und er sagt von sich aus, ich habe die Gebote immer gehalten. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden bestohlen, ich habe niemanden beklaut. Also wenn ich denn dann das sehe, was dieser Mann trotz seines Reichtums geleistet hat, dem Gesetz nach, muss ich schon sagen, der hat sich angestrengt, der hat sich gemüht. Aber solche Leute sitzen auch heute Morgen hier. Menschen, die sich angestrengt haben, die ein moralisch einwandfreies Leben gelebt haben. Und dann sagt Gott zu ihm, du gib alles her. Und da trifft er ihn am wunden Punkt. Denn er hatte sehr viel Güter und er geht traurig davon und geht ohne Jesus. Und Jesus sagt, lädt ihn ja ein, mit ihm zu gehen, zu ihm zu kommen und dort diesen Reichtum zu bekommen, den er hier in diesem Leben nicht als erfüllend ansah. Jesus Christus lädt ihn ein, zu ihm zu kommen, und das lehnt er ab. Er hat sich angestrengt, er hat sich gemüht, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Die Schuld ist beglichen, das ist sein Denkfehler gewesen, denn Christus hat ihn begnadigt, hätte ihn begnadigt. Und das ist auch für uns heute Morgen die Lektion, die wir lernen müssen. Wir können zu Jesus Christus kommen. Er begnadigt uns. Diesen Schuldschein hat er mit ans Kreuz genommen und ist darüber gestorben. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Und das ist die Garantie für uns, dass das alles wahr ist, dass Jesus Christus lebt. Die Schuld ist beglichen, denn Christus hat uns begnadigt. Noch einen dritten kurzen Gedanken. Die Auferstehung hat Folgen. Wir sind alle mit ihm begraben worden, das habe ich eben schon vorgelesen, durch die Taufe in den Tod. Das gleiche wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Wandeln, das heißt, wir sollen ein neues Leben mit ihm leben. Wir sollen dieses Leben der Auferstehung mit Christus leben. Du wirst heute Morgen aufgefordert, durch diese Bibelstellen, durch dieses Wort Gottes, das er zu uns spricht, mit ihm in dieser Auferstehung zu leben. In einem neuen Leben wandeln, in einem neuen Leben leben, in diesem Leben mit Christus zu gehen, mit ihm zu gehen und auch zu erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tod ähnlich werde. Das habe ich eben schon mal vorgelesen, zu diesem, dass wir ihn erkennen sollen und dass wir seinen Leiden und auch seiner Auferstehung ähnlich werden und seinem Tod ähnlich werden. Das heißt, unser Leben wird nicht auf Wolke 7 stattfinden. Unser Leben wird immer dadurch gekennzeichnet sein, dass wir Schwierigkeiten haben werden, dass wir Probleme haben werden und dass Gott sie zum Teil auch zulässt in unserem Leben, damit wir Vertrauen lernen in ihn und auf ihn und dass er uns auch manchmal aus auswegsamen, auswegslosen Situationen wieder herausholt. Damit ich lebe, denn ich lebe und auch ihr sollt leben. Jesus Christus lebt. Er ist da. Er lebt. Er ist jetzt auch heute Morgen hier. Und sein allergrößter Wunsch ist es, dass du heute Morgen lebst. Dass du heute Morgen mit ihm lebst. Dass du dieses Vertrauen zu ihm fasst und sagst, ich will mit dir leben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Was habe ich hier gelesen? Er gibt uns den Sieg. Das heißt, wir sind nicht mehr, wir starten nicht mehr auf der Linie, auf der Startlinie, im 100-Meter-Lauf oder im 5000-Meter-Lauf oder Marathon. Er gibt uns den Sieg. Das heißt, ich stehe nicht an der Startlinie, sondern wo stehe ich? Ich stehe auf der Ziellinie. Wir sind schon am Ziel angekommen. Und was will er jetzt? Dass wir von der Ziellinie weiterlaufen, dass wir noch viele anderen das Evangelium, die gute Nachricht bringen, dass Jesus Christus lebt. Ihr lauft also von der Ziellinie los, nicht mehr von der Startlinie. Ihr müsst euch nicht mehr mühen, diese 5 Kilometer oder diese 48 oder 43 Kilometer zu laufen, die der Marathon hat. Ihr seid am Ziel angekommen schon. Wir laufen von der Ziellinie los. Christus bringt uns, hat uns schon ans Ziel gebracht. Und wer will uns verdammen? Christus, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Christus steht zur Rechten des Gottes, Rechten Gottes und vertritt uns. Er vertritt uns und sagt, den da, den Martin, den David, die Linda, die vertrete ich vor Gott. Alles, was sie tut, die verteidige ich mit allem, was ich habe. Jesus Christus verteidigt euch vor Gott, dass ihr gerecht seid, dass ihr Gerechtigkeit erlebt habt durch Jesus Christus. Keiner kann dich mehr verdammen. Die Auferstehung hat Folgen, denn Jesus will dich gebrauchen. Das ist der Hintergrund. Jesus hat alles für dich gegeben. Jesus hat alles für dich erlitten. Diese unsäglichen Schmerzen am Kreuz und diesen Tod, diese Gottesferne hat er durchlitten, hat er durcherlebt. Er hat diese Gottesferne erlebt. Er hat genau gewusst, was es heißt, wenn Gott nicht mehr da ist. Er hat das erlebt und er möchte, dass du in diesem neuen Leben lebst und auch, dass er dich dadurch gebrauchen kann und dass du es anderen Menschen weitererzählen möchtest. Ich habe zum Abschluss ein Bild gefunden, Julia Kort habe ich das gefunden diese Tage. Die hat von einer Claudia Procula erzählt. Diese Claudio Procula kennt ihr nicht, aber er kennt ihren Mann. Der Mann heißt Pontius Pilatus. Und sie hat einen schweren Traum gehabt während der Verhandlung, in dem Pontius Pilatus dann abschließend dann Jesus dann verurteilt und sie kommt zu ihm während dieser Verhandlung. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum. Diese Frau lässt ihr Mann ausrichten: Du, lass es bleiben. Der Mann ist nicht schuldig. Also aus nächster Nähe erlebt dieser Pontius Pilatus, dass seine eigene Frau ihm sagt, dieser Mann ist unschuldig. Aber ihr wisst ja, wie es dann ausgegangen ist. Er hat Jesus Christus verurteilt. Man sagt, die Geschichtsschreibung sagt, er war ein sehr rauer, brutaler Mann. Es hat ihn also gar nicht so was ausgemacht. Ein Leben weniger, was soll's. Irgendwann mal sind die beiden nach Rom zurückbeordert worden. Also Pontius Pilatus war ja ein Statthalter. Das war ein Beamter, der dem Kaiser unterstand, aber seine Frau hat immer weiter gesucht. Sie hat immer die Nähe der Christen gesucht. Sie hat gehört davon, dass dieser Christus auferstanden ist und sie hat sich gewundert, wer klaut eine Leiche? Und es war ihr unverständlich, warum das so passiert ist. Und sie hat dann immer wieder gesucht und hat dann auch in Rom versucht, die Christen zu finden und hat dann diesen Christus versucht, die Erklärung zu finden, warum ist dieser Jesus Christus gestorben. Und sie besucht sie immer mehr und mehr und irgendwann mal erkennt sie, dass dieser Jesus Christus auch für sie gestorben ist. Und sie ergibt ihr Leben eben diesem Jesus Christus, dass sie mit den Geschwistern betet und sie erlebt dann diese Erneuerung, dieses neue Leben. Und dann kommt's, wie es kommen muss. Nero hat seine Soldaten ausgeschickt und irgendwann mal wurden sie geschnappt. Mit der ganzen Versammlung wurde sie abgeführt. Sie wurden ohne Gerichtsverhandlung in den Kerker gesteckt. Und obwohl sie hätte sagen können, ich bin die Frau des Pontius Pilatus, tut sie das nicht. Und sie wurde dann verurteilt, im Circus Maximus dann zu sterben. Die Löwen haben sie dann zerrissen. Und sie hat kein Wort gesagt, dass sie diese hohe Stellung eigentlich hatte. Und der eigene Mann, Pontius Pilatus, musste zusehen, wie seine eigene Frau zerrissen wurde. Man hat es nicht mehr genau gewusst, wie es ausgeht mit dem Pontius Pilatus. Einige reden davon, dass er sich selbst umgebracht hat. Andere sagen davon, dass er den Weg aufgrund des Zeugnisses seiner Frau als Christ gefunden hat. Man weiß es nicht, muss man offen lassen. Aber eben diese Art und Weise, diese Frau ist mir ein Beispiel geworden, wie sie bereit war, nachzuschauen, wie verhält sich's mit diesem Jesus Christus. Und deshalb gehe heute Morgen auch nicht aus diesem Saal hinaus, dass du dich fragst, was hat dieser Jesus Christus mit mir zu tun? Warum ist er gestorben? Warum ist er auferstanden? Was soll das Ganze? Und was hat das mit mir zu tun? Auf diese Frage hin hat diese Claudia Procula eine Antwort gefunden in Jesus Christus. Und ein letztes Bild möchte ich euch noch zeigen. Ja, ich lese nochmal die Zusammenfassung vor. Ein Leben in der Auferstehung ist möglich, weil der Tod besiegt ist. Denn Christus hat uns lebendig gemacht. Er hat uns nicht mit Bomben erlöst, sondern mit dem Leben Jesu Christi. Zum Zweiten, unsere Schuld ist beglichen, denn Christus hat uns begnadigt. Eine Leistung, die wir nicht erbringen können, wo wir nie einen Ausweg finden hätten können. Und als dritten Punkt, die Auferstehung hat Folgen, denn Jesus Christus will dich gebrauchen. Weiß nicht, kennt einer dieses Bild und weiß er, wo dies befestigt ist? Auf der Reeperbahn, genau, und dann ist das Gebäude der Heilsarmee. Und wer hat die Heilsarmee gegründet? Nochmal? William Booth. Er ist der Gründer der Heilsarmee und er hat gerade auch diese Brennpunkte gesucht, um Menschen das Evangelium zu verkündigen. Auf der Reeperbahn, ich glaube, da gibt es keinen besseren Ort, wo Menschen leben in einer Art und Weise, die ist nicht gerade so angenehm, für manche, für die Männer ja, aber gerade in dieser Gegend, in dem so viel Leid, sage ich jetzt mal, Entwürdigung und Not ist, da verkündet die Heilsarmee die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass er auferstanden ist. Jesus Christus ist auferstanden. Nochmal, Jesus Christus ist auferstanden.
Er ist auch auf dich auferstanden.
Das wollte ich hören.